Segne du selber, Herr, nun unser Reden und unser Hören, dass es nicht meine Worte und Gedanken sind, sondern deine Botschaft für uns hier heute, damit wir etwas mitnehmen von dir, uns zur Stärkung und zur Hilfe für unseren Alltag, unseren Weg, aber auch dir zum Lob und zur Ehre. Amen. Es wird warm nächste Woche, es ist warm heute, 36 Grad am Donnerstag. Schönen Gruß an die, die arbeiten müssen. Ich hoffe, es wird uns heute auch warm im Herzen. Wir sind am Ende einer Predigtreihe, 9 Wege, Gott zu lieben. Angelika hat sich eben noch mal an dem Titel des letzten Sonntages versucht. Der Arndt war Ludiger hier. Hier können Sie es noch mal durchgucken, was wir alle schon gesehen, gehört haben, was vielleicht für uns dabei war. Und letzte Woche der kontemplative Typ, ein echter Zungenbrecher. War was für Sie dabei in den letzten 8 Wochen? Wer war denn da, die, ich sag mal, 6 von 8 Mal? Wer war denn 8 Mal da? Ja, gibt's auch. Super, klasse. Auch die, die 4 Mal dabei waren, haben immer noch die Chance, auf YouTube die Lücken dann nochmal zu schließen und nachzuhören. 9 Typen, 8 haben wir gehört. Der eine oder andere Typ verhält sich so oder anders. Und jede Art ist unterschiedlich und hat ihren Vorteil, will ich mal sagen, so ihren Zugang zu Gott auch zu ermöglichen. Aber nicht jede Art ist uns auch nahe und ist dann auch meine Art. Manchmal empfinden wir etwas als richtig oder falsch, aber das ist vielleicht auch hier nicht der richtige Begriff. Eigentlich sollten diese Vorträge, diese Ideen, diese Klassifizierung dienen, Verständnis und Mut zu machen, auch mal eine andere Art und Weise kennenzulernen, das Positive an dieser anderen Art zu schätzen, vielleicht auch für sich selbst Ungewohntes mal auszuprobieren. Vielleicht ist da doch etwas dabei. Eine andere Art zu denken, eine andere Art zu fühlen, eine andere Art, Gott nahe zu kommen. Ganz anders vielleicht als das eigene beschränkte Empfinden, der eigene beschränkte Zugang. Und so Gott anders lieben, sich ihm anders nähern, als wir es gewohnt sind. Und dann vielleicht etwas breiter sich auch aufzustellen, anders zu handeln, anders zu denken, anders zu empfinden. Ja, aber was für ein Typ Mensch kommt überhaupt auf die Idee, so eine Frage zu stellen? Welche Wege gibt es, Gott zu lieben und das zu klassifizieren, in Schubladen hineinzustecken? Das ist nur einer und das ist der von heute. Das ist der intellektuelle Typ. Ja, Intellekt, Wikipedia macht es möglich, dass wir da gleich die Erklärung bekommen von Intellectus, lateinisch Erkenntnisvermögen, Einsicht, Verstand steht da. Das ist so die Philosophie des Geistes und der Teil des Menschen, der für das Erkennen, für das Denken und Verstehen zuständig ist, der steht hier halt im Fokus. Ein sehr verwandter Begriff ist davon die Intelligenz, genau, die Fähigkeit, Dinge zu erkennen, verstehen und Probleme zu lösen, Ratio. Intellektuelle Menschen sind deswegen nicht unbedingt intelligentere Menschen und umgekehrt, aber es hängt so ein bisschen zusammen. Die intellektuellen Menschen, die forschen, die untersuchen, die wollen verstehen, die stellen Fragen und sie suchen Antworten. Und sie setzen ihren Denkapparat ein, diese 2% unseres Körpergewichtes, die da oben sich unter der Schädeldecke verbergen und die rund 20% unserer Energie verbrauchen. Intellektuelle Menschen sind also sozusagen permanent in einer Schlankheitskur unterwegs. Sie sehen, ich bin mehr ein intellektueller Mensch. Wenn Sie heute jetzt Ihr Hirn einschalten und mitdenken, dann können Sie nachher 1500 Kilokalorien verbraucht ganz entspannt zum Mittagessen gehen. Ja, wer heute mitdenkt, der ist gefordert, auch seinen Kopf einzuschalten. Und vielleicht ist das ein oder andere dabei. Dieser intellektuelle Typ, er sucht also jetzt Antworten auf eigene Fragen, aber auch auf Fragen anderer. Und er geht dabei in die Tiefe einer Fragestellung. Er guckt, was spielt alles so eine Rolle? Welche Details können wichtig sein, um diese Frage zu beantworten? Er abstrahiert Und trotzdem nimmt er das Ganze irgendwo in den Blick. Und er schaut, wie hängt das alles zusammen? Was ist die Ursache eines Effektes? Was ist die Wirkung? Und was ist dann vielleicht auch die letzte Konsequenz daraus? Er fragt nach dem Woher und nach dem Wohin. Manchmal auch nach dem Warum. Was ist der Plan dahinter, der große Plan? Was ist die letzte Konsequenz? Und hat das auch etwas auf mein Leben, für mein Leben zu sagen, hat das auch einen Einfluss auf mich? Das gilt sowohl für Fragen der Religion und des Glaubens, ganz klar, sind heute in der Kirche, aber es gilt auch für ganz andere Fragen, Fragen der Schöpfung, Fragen der Naturwissenschaften, wo auch immer. Für den intellektuellen Menschen zählen Fakten, 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 Fakten. Es gibt mittlerweile ja auch die sogenannten Soft Facts, die fließen da nur schwer ein. Die Atmosphäre, die Stimmung, die Emotionen, diese anderen Bereiche, die man nur ganz schwer auch greifen kann, die spielen oft eine geringere Rolle, wenn man die Faktenlage sich allein anschaut. Intellektuelle Menschen sind tendenziell, das gilt nicht für alle, damit etwas nüchtern, ich will nicht sagen gefühlsarm, aber sie denken mehr, sie werden manchmal auch als hart und etwas emotionslos wahrgenommen. Fragen Sie mal meine Frau, kann Ihnen da ein Lied von singen? Sie singt, ne? Ich kann das dann analysieren. Ja, der intellektuelle Ansatz, der hat eine Geschichte. Das ist nicht erst 50 Jahre her, sondern das sind 2.500 Jahre. Das geht zurück auf die Philosophen in der alten Antike, diese Geburtsstunde der Mathematik und der Astronomie. Und wir nennen das heute Zeitalter der Aufklärung, späteres Mittelalter, als diese Vernunft dann in den Vordergrund der Beantwortung von Fragen getreten ist. Vernunft. Und da hat es richtig gekracht zwischen Religion und Vernunft. Nein, die Erde ist keine Scheibe. Es gibt immer noch Leute heute, die das glauben, die das vertreten. Nein, sie ist es nicht. Die Erde ist keine Scheibe. Scheibe. Die Erde steht auch nicht im Mittelpunkt des Universums und alle Gestirne, Sonne, Mond und die Planeten drehen sich da herum. Nein, so ist es nicht. Die Sonne steht im Mittelpunkt, aber auch das hat sich dann relativiert. Mittlerweile nennen wir das Kosmologie, das ist die Forschung der Gestirne, der Zusammenhänge. Kopernikus, Kepler, Newton, das waren so die Namen, die da eine Rolle spielten, letztendlich auch Einstein. Und sie haben immer wieder Modelle entwickelt und geschaut, wie hängt das alles zusammen? Und jedes Modell, jede Theorie hatte ihre Stärken und stieß dann aber auch irgendwann an eine Grenze. Und das ist das Gute daran, wenn man denkt, man muss offen sein, dass jedes Modell, jede Theorie an der Praxis, an der Erfahrung scheitern kann. Und da muss man weiterdenken. Es gilt immer, so einfach ist das nicht. Zurück zum Thema, der intellektuelle Typ, Glauben zu leben, sich Gott zu nähern. Was bedeutet das für sein Verhältnis zur Bibel? Es sind Fragen, die in der Bibel sehr wohl auch gestellt werden und die uns begegnen. Deswegen gibt es viele biblische Geschichten, wo genau diese Frage auch auftaucht. Der Kopf, das Hirn, der Denkapparat, sie sind uns von Gott gegeben. Nicht nur, dass es oben nicht reinregnet, der Deckel drauf, sondern wir dürfen den einsetzen, unseren Kopf, für ganz verschiedene Dinge. Und deswegen ist die Geschichte voll davon, von Menschen, den Kopf einsetzen wollen, die auch in der Schrift dann nach der Wahrheit suchen. Wer heute Nachmittag sucht, kann gleich bei 1. Mose anfangen und spätestens im 2. Kapitel wird ihm dieser Vers begegnen, kennen wir alle. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen auf der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, den Baum des Lebens und mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und da hat Eva zugegriffen. Ja, und etwas später in den Sprüchen des Königs Salomo, dieses weisen Königs, des zweiten Königs von Israel, der hat diese Sprüche geschrieben, so dieses Konglomerat von Weisheiten, Lebensweisheiten, gesammelter Erfahrung nach dem Motto, beachte das, was hier niedergeschrieben ist und du wirst gut leben. Und Salomo, dieser Begriff des weisen König, auch er hatte viele Fehler, er schreibt, im zweiten Buch der Sprüche. Ich lese uns einige Auszüge aus den Versen 1 bis 11 vor. Mein Sohn, wenn du meine Gebote behältst, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, dann wirst du die Erkenntnis Gottes finden. Der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deine Seele lieblich sein und Einsicht dich behüten. Ja, forschen in den alten Schriften, forschen in den Überlieferungen, fragen, hören, was die Alten, die Älteren zu sagen haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Später begegnen uns in der Bibel dann die Schriftgelehrten, Pharisäer, Sadduzäer, die viel in dem Gespräch mit Jesus auch theologisieren, heute die Theologen, die in der Schrift bewandert sind und sie kannten die Tora, die Bücher, die Propheten, die Geschichtsbücher, die Bibel aus dem FF. Die Theologen heute müssen ja, wenn sie an der Uni studieren, die alten Sprachen lernen. Und es gibt Theologen, die beherrschen dann das Griechisch, das Altgriechisch, das Hebräisch, das Aramäisch, das Latein aus dem FF. Keiner braucht das heute mehr zu lernen, wenn wir uns in der Bibel orientieren wollen, wenn wir selbst lesen. Sie können das in die moderne Sprache übersetzen, dass wir es heute in unserer Sprache verstehen. Und die Theologen verdichten auch diese Worte. Und es gelingt ihnen oft auch, Dinge daraus zu formulieren, die Mut machen. Dinge, die erklären und in einen zeitgemäßen Kontext stellen, dass wir es leichter haben in unserer Erfahrung, die geprägt ist von Automobilzügen, Flugzeugen, was auch immer. Und der intellektuelle Typ in der Gemeinde, in der Kirchengemeinde, er hilft uns auch dafür Sicherheit. Er erklärt uns unverständliche Bibelstellen, er legt aus, stellt Zusammenhänge her zwischen dem Alten und Neuen Testament oder zwischen Neuen und Neuen und er bringt das Ganze in eine große gemeinsame Sicht. Und dieses Zusammenhänge herstellen, dieses Prophetie verstehen und auf die Auslegung gucken, auf die Verheißung und die Erfüllung, das haben wir in den letzten Wochen auch in der Sommerbibelschule erleben können. Dabei lernt man dann, dass vieles, was in der Bibel steht, korrekt ist. Auch wenn man beim ersten Lesen sagt, das ist Mythos, das kann nicht stimmen. Ein Beispiel. 1. Mose, 15. Kapitel. Gott sprach zu Abraham, siehe gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Frage in die Runde, wie viele Sterne können wir denn sehen mit bloßem Auge? Es sind rund 6.000. Zum Glück hat Abraham das nicht gewusst, denn dann wäre nach 4-5 Generationen Schluss. Dann wären seine 6.000 Nachfolger nämlich alle auf der Erde gewesen und wären verstorben. Mittlerweile wissen wir, dass unsere Milchstraße, die wir seit 1921 kennen, die Galaxie, in der unsere Sonne zu Hause ist, circa 4 Milliarden Sterne hat. Das ist ungefähr halb so viel, wie es im Moment Menschen auf der Erde gibt. Und es gibt weitere ungefähr 10 Milliarden Flecke am Himmel. Das sind andere Galaxien. Das heißt, wir haben ungefähr 10 Milliarden mal 10 Milliarden Sterne da oben. Das hat Gott dem Abraham verheißen. Zweites Beispiel, Psalm 90, Vers 4. 1.000 Jahre sind vor dir, Gott, wie ein Tag. Wer hat das rausgefunden, dass das so stimmen kann?
Einstein.
Albert Einstein, genau. Ne? Anfang des letzten Jahrhunderts, Zeit ist relativ. Zeit ist relativ, das hängt davon ab, auf welcher Seite der Toilettentür man steht, wie lange 3 Minuten sind. Aber das ist nur ein Witz. Zeit ist relativ, je schneller sie sich bewegen, so annähernd Lichtgeschwindigkeit wäre gut, desto langsamer vergeht die Zeit. Für Gott ist das unmöglich? Ist das möglich? Ein Tag und 1.000 Jahre. Ja, und wer heute sich im Fernsehen, auf YouTube, sonst wo unterwegs befindet, wer Bücher liest über Archäologie, meine Frau ist eine begeisterte Hobbyarchäologin, will ich nicht sagen, aber jemand, der sich sehr dafür interessiert, der findet auch immer wieder Geschehnisse und Erkenntnisse, auch heute noch, 2000 Jahre nach Jesu Tod, wo die Archäologie etwas findet und sagt, das, was wir nicht verstehen, was in der Bibel berichtet ist, ist erklärbar. Nicht nachweislich hat sich so ereignet, aber es ist erklärbar. Im Moment bin ich beim Fall von Jericho, diese Mauern von Jericho, wie kann das sein? Jemand läuft 7-mal um die Stadt und dann fallen die Mauern zusammen. Es gibt Menschen, die da Erklärungen für haben. Ja, der intellektuelle Ansatz, er kann uns helfen zu verstehen. Aber es gibt, wie bei jeder Sache, Schattenseiten. Und die Schattenseiten sind, ich kann mich in Details verlieren. Ich kann in den Details suchen und kann über die Details, weil ich ja meine, es zu wissen, in Streit geraten mit anderen Menschen, die andere Details in den Vordergrund stellen. Ich kann das große Ganze aus dem Blick verlieren. Ich kann in der Schrift, ich muss meine Bibel hier hinlesen, ich habe was vergessen, aber egal, nach Beweisen suchen, unumstößliche Beweise dafür, dass dies und jenes sich ereignet hat. Und die werde ich dort nicht finden, denn die Bibel ist abgeschlossen. Da wird nichts mehr ergänzt und da wird nichts mehr rausgestrichen. Ich kann natürlich auch, die heute Theologie an der Universität studieren, unsere Pfarrer haben da immer wieder auch von berichtet, ich kann alles kritisch hinterfragen, dem Zeitgeist entgegenstellen und fragen, hat das denn heute noch Gültigkeit? Wir sind doch heute schlauer, wir wissen doch mehr. Gilt denn das, was da in der Bibel steht? Das kann doch eigentlich gar nicht gelten. Dem Zeitgeist geschuldet und schon relativiert sich vieles. Ja, das richtige Verstehen ist damit nicht garantiert. Zwei Begebenheiten dazu, die Jesus erlebt hat, beziehungsweise die in den Evangelien niedergeschrieben sind. Das erste steht im Matthäusevangelium beispielhaft. Ich lese das nach der Übersetzung von Luther im 22. Kapitel. Die meisten werden diese Geschichten kennen. Am selben Tag kamen Sadduzäer zu ihm, die behaupteten, es gäbe keine Auferstehung und fragten, Meister, Mose hat gesagt, wenn einer stirbt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Bei uns gab es einmal 7 Brüder. Der erste heiratete und starb, und da er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seiner Frau seinen Bruder. Ebenso der zweite und der dritte bis zum 7. und zuletzt nach allem starb auch die Frau. In der Auferstehung, wer von den 7 wird sie bekommen? Sie alle haben sie doch zur Frau gehabt. Berechtigte Frage. Und Jesus entgegnete ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift noch die Macht Gottes kennt. Ihr irrt. Zweites Beispiel aus dem Johannesevangelium. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand von neuem, und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Wie mag das zugehen? Nikodemus, Pharisäer, der in der Schrift bewandert. Und Jesus antwortete ihm und sprach zu ihm, du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Ja, der eine oder andere wird denken, ja, schon mal gehört die Geschichte, mehrfach sogar, darüber gepredigt wurde auch schon zigmal, kenne ich alles. Jesus setzt sich mit den Schriftgelehrten und Pharisäern auseinander und er ist der sprachlich Bessere. Er zieht die anderen im Gespräch aus und er geht als Sieger aus diesen Gesprächen hervor. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen. In unserem Hauskreis, den wir lange, lange angehörten, sagte mal jemand, theologisieren wir nicht, analysieren wir nicht das, was in der Bibel steht, sondern fragen wir immer auch, was hat es mit mir hier heute, 2025, am 10. August zu tun. Eine weitere Kehrseite dieser Weisheit. Wir hatten vorhin einige Verse aus dem Buch der Sprüche gelesen. Ich lese nochmal einige Verse aus dem Buch der Sprüche im dritten Kapitel. Dort heißt es, Salomo, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug. Begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Also, Wissen aneignen, in der Schrift forschen, analysieren, prüfen, nachdenken, Erklärung suchen, ja, richtig. Einen eigenen Weg suchen, ja, richtig. Aber sich nicht drauf verlassen, sich immer wieder hinterfragen lassen. So einfach ist es nicht. Es ist komplizierter. Und meine Theorie muss immer wieder auch an der Praxis scheitern können. Und ich muss neu nachdenken. Wer so von sich überzeugt ist, die Wahrheit mit Löffeln gefuttert zu haben, wie es so schön heißt, nächste Gefahr, der ist auch geneigt, stolz darauf zu sein, sich nicht mehr korrigieren zu lassen. Und dort sagt Jesus, weh euch Pharisäern, euch Schriftgelehrten, denn ihr sitzt gern oben an in den Synagogen und wollt gegrüßt sein auf dem Markt. An vielen Stellen ist das etwas anders oder ähnlich zitiert. Es ist kein Ausdruck von Anerkennung, von höher gestellt sein, wenn ich weise bin. Suche Weisheit und übe sie in Demut. Stattdessen immer forsche, suche nach Gottes Botschaft, nach der Wahrheit in seinem Wort. Und ich kann das im Kampf tun. Ich kann über dieses Wort nachdenken. Ich kann darüber ringen. Und ich glaube, viele Schriftgelehrten damals und auch Theologen heute ringen darüber, wie die Bibel richtig zu verstehen ist und was falsch ist. So wie ein Dietrich Bonhoeffer gerungen hat. Was kann ich als Christ vor mir und vor Gott verantworten? Bis wohin bindet mich meine christliche Ethik? Und wo bin ich frei? Ringen um Gottes Wort. Und bei allen Fragen ist es so ein klein wenig wie in der Juristerei. Dieses und jenes ist noch gesetzeskonform, aber nicht mehr im Geist des Gesetzes. Ein schönen Gruß an die Steuerberater unter uns. Wenn die Fakten eindeutig sind, wenn die Bibel klar und unmissverständlich formuliert, wenn Wahrheit und Konsequenz für alle offensichtlich dort geschrieben steht, dann ist kein Platz für alternative Fakten, wie wir das jetzt so neudeutsch lernen, auszusprechen, flüssig. Alternative Fakten. Denn was bleibt? Und ich lese einen Vers, und das haben jetzt die in der YouTube-Gemeinde mal im Vorteil, ein Vers von Jesus, der in allen dreien Evangelien wörtlich so drinsteht, bei Matthäus, Markus und Lukas. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das ist gut zu wissen. Hierzu gibt es keine alternativen Fakten. Das kann ich gut finden oder auch nicht. Ich kann entscheiden, nach alternativen Fakten zu leben und zu handeln. Das steht uns frei. Aber die Konsequenzen, dazu gibt es keine alternative Fakten. Ein letztes Bild, weil sein Wort nicht vergeht. Bei allem Wissen, das wir uns aneignen, der intellektuelle Typ, der kann uns helfen, nicht nur die Bibel zu verstehen, sondern den Schöpfer dahinter zu erkennen, besser kennenzulernen. Knowing the Bible is one thing, knowing the author is another. Die Bibel zu kennen ist das eine, den, der sie geschrieben, geschaffen, uns zur Verfügung gestellt hat, das ist etwas anderes. Und darum hören wir ihm zu, hören wir auf ihn und entscheiden wir uns, ihm nachzufolgen. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder neu auch unseren Kopf gebrauchen lässt, nachzudenken über dein Wort. Dort, wo wir etwas selber nicht verstehen, die Menschen zu fragen, die das gelernt haben, die etwas mehr wissen, vielleicht etwas anderes wissen, die auslegen können, die Zusammenhänge herstellen, damit wir es besser verstehen, dein Wort. Und damit wir lernen, auf dich zu hören für unser Leben. Damit wir auch über unseren Kopf dich verstehen. Und dass es in unsere Herzen dringt und wir das spüren. Ja, es ist gut, was du uns zu sagen hast. Du sprichst eben nicht nur in den Kopf, sondern du sprichst auch in unser Herz, du sprichst auch in unsere Seele, in unseren Geist. Und du ermutigst uns, dir zu folgen, auf dich zu hören, dir zu folgen. Und das möchte ich dich bitten, dass wir das tun, immer wieder neu. Uns zur Stärkung, zur Kraft und dir zum Lob und zur Anbetung. Amen.